Bremen 2 Gesprächszeit.
Unser Kabelleger hat die Bremen 2 Leitung heute bis nach Köln gerollt und wir hatten dem Kollegen ja noch gesagt, rolle einfach, soweit das Material reicht, irgendwo kommst du schon an, da lass es ruhig nieder. Sag uns dann bitte nur eben Bescheid, bei wem das Kabelende eigentlich gelandet ist. Hat aber nicht gemacht. Ja, wer ist nun dran?
Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Bastian Pastewka, glaube ich. Ich werde sehr oft mit Don Johnson verwechselt, aber ich bin doch Bastian Pastewka.
Das habe ich befürchtet, ja. Und zwar der für das Hörspielprogramm von Radio Bremen gerade groß leistet. Denn das 75-jährige Jubiläum unseres kleinen Senders steht vor der Tür. In welcher Verfassung bist du? In Feierlaune, in Spiellaune oder brauchst du gerade viel Zuspruch, der dir vermittelt, alles wird gut?
Sowohl als auch. Alles davon. Vollkommen richtig. Ja, Radio Bremen wird aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und man hat mich gefragt, und ich weiß bis heute nicht, warum, ob ich Lust hätte, schöne alte Radio Bremen Hörspielklassiker aus dem Archiv sozusagen zu fischen, durchzuhören und dann eines Tages auch zu senden. Und das glückt uns gerade. Wir machen gerade einen Hörspiel-Podcast und ein paar lineare Sendungen bei Bremen 2, die wir vorbereiten. Und das macht großen, großen Spaß.
Ja, wir werden die Inhalte später sowas von vertiefen, Bastian. Und an diesem schönen Projekt arbeitest du eben für uns zurzeit in einem Kölner Studio mit Maske und Gummihandschuhen oder Gummibärchen und guter Laune. Wie sieht's da aus?
Tatsächlich, ja. Wir haben eine ganze Strecke von Moderation vor uns und deshalb bin ich dieser Tage in einem Kölner Tonstudio tatsächlich sehr weit entfernt hinter einer Scheibe. Auf der anderen Seite sitzt meine Tontechnikerin und winkt und macht mir lustige Zeichen, dass ich sprechen soll, denn wir müssen ja in Corona-Zeiten aufpassen, dass nichts passiert. Und da ist natürlich ein Tonstudio ein idealer Ort, um sich tatsächlich gut aus dem Weg gehen zu können.
Ja, das Geduze zwischen uns, das müssen wir vielleicht nochmal eben erwähnen, das hat sich über die Jahre so ergeben. Mir erleichtert es ja die plumpe Vertraulichkeit und ermöglicht es mir eben, desto unbefangener auch die indiskreten Fragen zu stellen. Bleiben wir also dabei?
Wir bleiben dabei und wenn die Fragen zu indiskret werden, schwenke ich sofort auf sie um. Aber sonst sehr gerne.
Du traust dich was. Du bist zu Hause gerade in deiner Kölner Wohnung. Was siehst du vor dir, hinter dir, neben dir und um dich herum?
Ich sehe aus Sicherheitsgründen in allen Zimmern, in denen ich lebe, einen Fernseher, aber auch einen Stuhl und ein Stück von der Küche tatsächlich, ja. Wir haben auch eine Küche, aber ich habe sie lange nicht gesehen. Ach doch, da ist sie. Ja, interessant.
Ich bin daheim. Wir haben viel zu reden über das große, schon angedeutete, geheimnisvolle Hörspielprojekt für Radio Bremen. Über einen Film, in dem du im ZDF aufspielst und über deine derzeitige Lebensphase, die man mit N.P. abkürzen könnte, nach Pastewka, also nach der Serie Pastewka. Das hier ist übrigens wirklich die Gesprächszeit auf Bremen 2 und zwar mit dem Schauspieler, Entertainer und Hörspielfreak Bastian Pastewka auf der einen Seite des Rheins und mit Katrin Krämer auf der anderen Seite der Weser, so wie sich das gehört. Wie sich das anhört, das hören wir dann. Herzlich willkommen. Er ist es wirklich. Zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist Bastian Pastewka, von dem ja alle dachten, dass mit Ende seiner Serie Pastewka auch er von der Bildfläche verschwunden sein würde. Bist du ja auch, nämlich für ein Sabbatical, das wann genau um sein wird?
Das weiß ich noch nicht. Ich versuche, dieses Sabbatical so lange wie möglich auszudehnen. Und auch dir möchte ich jetzt noch einmal sehr offiziell sagen, und ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit dazu gibst, dass ich von all meinen öffentlichen Ämtern zurücktrete. Tatsächlich habe ich nach dem Ende von Pastewka mir eine einjährige Auszeit verordnet. Und ich wusste nicht, dass die genau in die Corona-Zeit fällt. Wir haben die letzte Staffel von Pastewka Anfang Februar herausgebracht. Und das war für mich dann auch der letzte offizielle Handschlag für diese Serie. Und jetzt ist es, oder kurz darauf kam halt die Corona-Pause und in der bin ich jetzt immer noch. Aber es gab sozusagen, ich hatte Glück, kein einziges Projekt, was ich verschieben oder gar nie machen konnte oder was für immer eine unbestimmte Pause gegangen wäre.
Du weißt, dass es Kollegen gibt, die dich dafür hassen werden.
Vollkommen, ich wollte es gerade sagen. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen, speziell die regelmäßig auf der Bühne stehen, und ich weiß das eben von vielen, mit denen ich auch befreundet bin, die sind natürlich, ja, in komplette Schwulitäten geraten, weil ganze Tourblöcke ersatzlos gestrichen wurden. Es ist gar nicht klar, ob man die jetzt auch so einfach, sagen wir mal, ins nächste Jahr 2021 legen kann. Und in Teilen weiß man nicht, ob es die paar Theater, Kabaretthäuser, Comedyhäuser, Stand-up-Häuser dann überhaupt noch gibt. Also das ist momentan alles sehr schwer.
Ja, es ist dramatisch und man mag sich gar nicht so richtig vorstellen, wo wir da in einem Jahr sind, wie es den Leuten geht. Wie ist das denn für dich? Also wenn man sich so vornimmt, so lange nichts zu tun, hast du eigentlich genau dafür Pläne gemacht oder wirklich so in den Tag reinleben können bisher, ohne Struktur und Termine?
Ich habe mir tatsächlich keine Pläne gemacht. Das mache ich aber auch sowieso sehr selten. Ich bin zwar als Workaholic bekannt, aber ich glaube, ich bin keiner. Ich bin Saisonarbeiter. Ich schmeiße mich immer in ein Projekt und sagen wir mal, wenn ich eine Serienstaffel drehe oder auch mal einen Film, dann ist man ja so 3, 4, 5 Monate weggeschlossen vom wahren Leben. Dann bin ich sozusagen komplett weg. Ich brauche dann aber auch immer wieder die Pause, wo ich offensiv nichts tue. Mhm. Und so eine Pause habe ich mir jetzt für 2020 ja sozusagen selber verordnet nach dem Ende meiner Sitcom, die mich 15 Jahre lang begleitet hat.
Ja, 15 Jahre, 10 Staffeln, 99 Folgen. Damit war eben dann Anfang 2020 Schluss mit deiner Serie Pastewka. Hattest du danach eine Post-Pastewka-Produktionsdepression oder war da auch einfach viel Erleichterung, weil so ein Riesenballast von dir abgefallen ist?
Ich glaube, eine Post-Pastewka-Depression trifft es ganz gut. Und die wollte ich ehrlich gesagt auch in diesem Sabbatical voll durchleben. Also ich wollte eben nicht sozusagen mit dem Alten noch nicht abgeschlossen in ein nächstes Projekt reingehen. Der Film, von dem du vorhin gesprochen hast, über den wir ja möglicherweise auch noch sprechen, der ist ja 2018 gedreht worden, auch noch lange vor der Corona-Krise. Das sieht man ihm auch an. Aber mir war eben wichtig, sozusagen nicht jetzt das erstbeste Projekt anzunehmen, was dann wieder so ähnlich ist wie beispielsweise Pastewka.
Ich glaube eigentlich, dass man keinem Fernsehzuschauer und Streaming-Dienst-Abonnent Ü40 die Serie Pastewka noch erklären muss, aber der Höflichkeit halber vielleicht könnte ja sein, dass jemand 15 Jahre im Ausland gearbeitet hat und nichts davon mitbekommen hat. Also das waren Geschichten aus dem Leben eines Fernsehkomikers, der zufällig Bastian Pastewka hieß und der ziemlich viel Chaos angerichtet hat in seinem Leben, im Leben von Kollegen, unbeteiligten Freunden und der Familie. Und ihr wart ja auch wirklich eine Familie im Team, eine Fernsehfamilie, die sich privat getroffen hat. Ist das jetzt eigentlich endgültig vorbei oder sucht da jeder auf einmal einen Grund, mal rumzumelden und zu einem Treffen einzuladen, so möglich in diesen Corona-Zeiten?
Jetzt hatten wir wegen Corona noch nicht die Chance, uns alle wieder zu treffen. Aber ich weiß genau, dass wir es Weihnachten wieder tun werden, weil wir machen es mindestens zu Weihnachten einmal und wichteln gemeinsam mit Freunden, Verwandten, unserem ehemaligen Regisseur Josef Orr und so. Alle sind mit dabei und das ist für mich das Größte, dass wir über die Arbeit hinaus eben Freunde bleiben konnten.
Und dieses Pastewka-Narrativ, das ist schon das so eines großen Drehspaßes, einer Seifenblasen-Hüpfburg-Serienparty die im Fernsehen. Oder gab es da auch mal, jetzt mal ganz ehrlich, mal Stress am Arbeitsplatz? Ist wer mal ausgeflippt hier?
Also wenn man das in 99 Folgen nicht erleben würde, würde auch irgendwas nicht stimmen. Es ist ja meistens so, dass man sehr knapp dreht, dass am Tag wenig Zeit ist. Es regnet irgendwie und plötzlich kann man die eine oder andere Aufnahme nicht so machen, wie man es gerne gehabt hätte. Das ist der Stress. Aber es gab eigentlich keinen persönlichen Stress unter uns. Es gab nie einen von uns, ich sag mal, den man hätte mitziehen müssen. Wahrscheinlich sagen die anderen das über mich, aber das auch vollkommen zu Recht. Aber es gab keinen Querulanten dabei oder einer, der sagte, also nach 3 Staffeln will ich da wieder raus, weil nur Comedy ist jetzt auch Quatsch. Ich träume von einer großen Rolle bei Inga Lindström oder so. Es gibt ja so Schauspielerinnen und Schauspieler, die das sagen. Das gab's bei uns nicht. Eigentlich war es immer so, dass alle im Winter angerufen haben und mich gefragt haben, sag mal, plant ihr die nächste Staffel? Es wäre doch toll, wenn wir noch eine machen könnten. Und wir haben vor der 10. auch alle gemeinsam beschlossen, mit den Produzenten, mit den Autoren selbstverständlich, dass wir sagen, komm, die 10 ist eine schöne runde Zahl, 15 Jahre, 99 Folgen, das sind so viele runde Zahlen, die da auf uns zukommen. Es passt einfach zu sagen, wir bringen diese komische kleine Geschichte, die keine Geschichte ist, aber man hat ja doch die Chance zu sagen, wir machen jetzt ein Finale, bevor bei einer potenziellen 11. oder 12. Staffel uns eventuell mal irgendwann die Luft ausgeht oder irgendeiner kommt und sagt, wir bezahlen es nicht mehr, wir setzen es ab oder so. Das wäre schrecklich gewesen.
Und von wegen Ende, also es gab ja dann eben am Schluss der letzten Staffel nochmal so eine Art selbstgehäkelte Goodbye-Gala und für die hast du nochmal die meisten Darsteller getroffen. Ihr habt kleine Szenen alter Folgen eingeblendet und ich kenne Fans der Serie. An dieser Stelle ein Gruß an meinen Bruder Hagen, der heißt übrigens wirklich so, die sagen, dass das nochmal eine gute Gelegenheit war, um Abschied zu nehmen, als würde man einen guten Freund und Wegbegleiter nicht mehr sehen. Hast du auch Serien, wo du den Gedanken kaum erträgst, dass sie mal zu Ende sein werden?
Ja, es gibt Serien, die ich so mag, dass ich immer denke, hoffentlich enden sie gut. Also zum Beispiel die Serie Akte X etwa hat über ihre lange, lange Spielzeit so wahnsinnig viele Geheimnisse aufgeworfen, dass sie sich am Schluss meiner Ansicht nach komplett vertüddelt haben mit den ganzen Auflösungen. Ähnlich war es für mich in dieser Inselserie Lost, wo die Geheimnisse eben doch interessanter waren als eine, sagen wir mal, schlüssige, wenn auch fantasyartige Geschichte, die irgendwie innerhalb dieses erfundenen Universums einleuchtend war. Und das stört mich meistens so bei Genres wie Fantasy, Science Fiction, dass es nicht immer gut endet. Die Serie Star Trek The Next Generation zum Beispiel um Captain Picard endete fantastisch. Da war man glücklich. Dann kamen noch 3 Filme. Der letzte Film war nicht mehr so stark. Jetzt kommt die neue Serie Picard. Uns ist Ende. Ja.
Ich wusste, wenn du über Serien redest, hört das nie auf.
Pardon.
Das Ende von Pastewka war ja eben wirklich geglückt, muss man sagen, weil es schloss sich ja ein Kreis. Also das habt ihr wirklich unglaublich hingekriegt, dass eigentlich das Ende mit etwas zu tun hat, was ganz am Anfang passiert ist. Und es endet eben mit der Szene, in der du entdeckst, doch der Vater von Annes Kind zu sein. Deine Serienpartnerin ist doch noch schwanger geworden. Und du hoppelst dann mit der Neuigkeit hinter ihr her, von der sie nichts wissen konnte. Wir erfahren jetzt nicht mehr, wie Anne reagieren wird. War da eigentlich wirklich auch für dich Schluss oder hast du die Szene im Kopf nochmal weitergesponnen und die Reaktion A, B und C ausgemalt? Oder bist du ein Fan von offenen Enden?
Ich bin ja immer ein Fan von offenen Enden und zwar eben nicht, um noch was dran zu setzen, sondern um eben die Fantasie des Zuschauers und der Zuschauerin spazieren zu führen. Die Beziehung von Anne und Bastian war halt immer der Motor in unserer kleinen Rumpelserie. Und deshalb wollten wir am Schluss so einen schönen kleinen krönenden Abschluss machen. Und natürlich kann es dann weitergehen. Auserzählt ist gar nichts. Aber schöner ist, wenn man sagt, ab hier könnt ihr, wenn ihr Lust habt, alles nochmal von vorne gucken, weil es bleibt ja letztlich doch alles gleich bei uns.
Also Bastian Pastewka, ein Fan von offenen Enden. Dann wär's ja eigentlich konsequent hier abzubrechen. Das wäre dann aber so ein offener Anfang.
So mit einem Satz oder so, wäre man so gerade.
Ich wäre dafür, weiterzumachen. Wir müssen am Schluss ja auch nicht unbedingt zusammen in den Sonnenuntergang reiten, aber vielleicht mitten rein in die nächste Musik der Gesprächszeit. Bastian Pastewka ist bei uns in der Gesprächszeit auf Bremen 2 und das hat gleich mehrere Gründe. Erstens ist es ja immer ganz nett, mit dir zu sprechen. Zweitens gibt es einen Film, über den es sich zu sprechen lohnt. Und drittens, ja, sag du doch.
Und drittens bin ich auch optisch sehr interessant. Aber worauf wolltest du noch mal hinaus?
Gibt's einen Geburtstag zu feiern, einen 75. Radio Bremen wird 75 und du bist noch dabei, die Geschenke einzuwickeln, wie man hört. Aber was schenkt man denn jemandem, der schon alles hat?
Aus Gründen, die ich noch immer nicht weiß, hat mich die Hörspielabteilung von Radio Bremen tatsächlich gefragt, ob ich Lust hätte, zum 75. von Radio Bremen ein paar alte Kriminalhörspiele aus dem Archiv zu holen und dann tatsächlich noch einmal eine Sendung daraus zu machen oder mehrere Sendungen und sogar gleich einen Podcast. Wir haben sowas Ähnliches 2015 zum 70. schon einmal gemacht und haben das auch dieses Jahr wieder Kein Mucks genannt. Und wir präsentieren in unserer kleinen Reihe Folge für Folge ausschließlich Kriminalhörspiele von Radio Bremen. Alte Kriminalhörspiele. Hörspiele, die zum Teil über 50 Jahre alt sind und lange nicht oder sogar nie wiederholt wurden. Es sind überwiegend Unterhaltungskrimis aus den 50er und 60er Jahren in Mono. Und es haben meist nur die mitwirkenden Akteure und Akteurinnen in der Hand, Stimmung zu transportieren. Und es sind tolle Schauspieler in diesen Stücken drin. Also Hans Pätsch ist dabei, Günther Neuze sogar mehrfach, Friedrich W. Bauschulte, Evelyn Hamann natürlich, Hans-Helmut Dicko. Und wir haben insgesamt 30 Hörspiele sozusagen jetzt ausgegraben, die wir noch immer für gut und für sendefähig und für vor allen Dingen spannend halten. Und die wollen wir ab dem 2.7.
Geht es als Podcast nämlich in die ARD-Audiothek. Und ich weiß einfach, wie man diesen Mann in Wallung bringt. Also man spreche das Wort Hörspiel aus. Du sagtest vorhin, ich weiß nicht, warum ich Radio Bremen gefragt hat, deine Hörspielleidenschaft, die ist ja nun legendär inzwischen. Und vielleicht sollte man tatsächlich auch mal diesen Titel nochmal erklären, Kein Mucks. Der stammt nicht von einem Gangster, der jemanden mit der Waffe bedroht, sondern das ist ein Originalton einer Bremer Hörerin, die mal in einer schönen Sendung über die ersten Radiojahre sagte, wie aufmerksam man damals war, wenn man sich so ums Radio versammelt hat und zusammen Hörspiele hörte. Und das kann man, glaube ich, heute gar keinem unter 20-Jährigen mehr verständlich machen.
So ist es. Die Dame sagt in diesem O-Ton, den sie, ich glaube, dir damals gegeben hat, sinngemäß so etwas wie, damals hat man sich ums Radio versammelt und noch zugehört mit der ganzen Familie. Es muss in den 50er Jahren gewesen sein, also bevor es Fernsehen gegeben hat. Und da setzte man sich ums Radio und da durfte auch nicht gemuxt werden. Da durfte keiner was sagen. Und wir fanden diesen O-Ton so gut, dass wir gesagt haben, wir nennen diese Reihe Kein Mucks. Sowohl als Podcast als auch dann ab 5. Juli sogar wieder linear bei Bremen 2 zu
hören. Das war aber extrem ungalant eben, Bastian, weil du gesagt hast, den hat sie mir damals gegeben. Alle Hörer denken jetzt, dass ich so aus den 50er Jahren entstamme. Das wollen wir nur mal kurz aufräumen. Die habe ich noch ein bisschen später.
Du hast nämlich ein tolles Feature gemacht über die Anfänge von Radio Bremen. Das hast du in den 90er Jahren gemacht und du hast mit vielen Leuten gesprochen, die die 50er Jahre erlebt haben.
So ist das jetzt endlich richtig gestellt.
Aber
um diese Aufgabe für deine Serie, ich glaube, das sind 29 Podcast-Folgen, die du machst und stundenlange lineare Sendung, also ein Mammutprogramm, ein wirklicher Hörspiel-Marathon. Um diese Aufgabe zu bewältigen, hast du dich ja mit Schlafsack und einer Thermoskanne Früchtetee in unser Archiv begeben und hast dir wochenlang die alten Bände angehört. Und als du wieder rauskamst, war das Internet erfunden und Reiter hieß Twix. Wie war es wirklich?
So ungefähr war es tatsächlich. Ich hatte die große Chance, mir tatsächlich ein Hörspiel nach dem nächsten zuschicken lassen zu können. Und dann haben wir so parallel mit der Redaktion uns auch immer so verständigt, komm, wir hören jetzt mal den Stapel von diesen 10 Stücken und machen mal so eine kleine Hitparade. Welches finden wir richtig gut? Welches müssen wir auf jeden Fall senden? Welches lassen wir lieber raus, weil es am Ende dann doch enttäuscht? Und zwar nicht, weil es so alt ist, sondern weil die Geschichte einfach heute irgendwie nicht mehr in sich funktioniert und so. Dickie Dick Dickens, der berühmte Bremer Hörspielheld, ist natürlich mit dabei. Den feiern wir zu Weihnachten zurecht und senden die älteste erhaltene Folge aus dem Jahre 1960. Aber es gibt auch eben Hörspiele mit Günter Strack. Mit dem fangen wir direkt an. In zweiter Instanz ist sogar ein Vierteiler. Der einzige Mehrteiler kommt direkt am Anfang. Am 2.7. knallen wir direkt 4 Podcast-Folgen raus.
Also das kann man natürlich alles bei uns auf der Online-Seite auch erfahren. Da gibt es dann ganz viele Infos, wann, wo, was gesendet werden muss. Aber das ist wirklich eine Sache, die dich wahnsinnig begeistert, die dich in einen richtigen Rausch versetzt, hat man das Gefühl. Und deine Hörspielleidenschaft, die ist ja auch schon früh erstanden. Hast du nicht schon mit 13 so ein Aufnahmegerät bekommen, wo du dann selber Hörspiele produziert hast? Das Phantom schlägt zu.
Ein Hörspiel, exakt, was genau. Du mal selbst gemacht ich glaube, ich habe damals, ich habe damals einfach mit Schulfreunden, das war in den 80er Jahren, irgendwelche Walt Disney Mickey Mouse Comics einfach in verteilten Rollen eingelesen und eine lustige Atmosphäre drumherum gemacht. Und mein alter Freund Kai-Ruth Wenzel und mein Freund Michael Göllner waren, glaube ich, die anderen Figuren. Ich glaube, ich war Mickey Mouse der Detektiv, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr so richtig genau, wie die Rollenverteilung damals war. Aber also ich fand Hörspiele immer toll, und zwar jetzt nicht nur die berühmten 3 Fragezeichen, mit denen ich natürlich groß geworden bin in der Zeit, voll als Kassettenkind, sondern speziell die öffentlich-rechtlichen Funkhörspiele, die ich damals als ein in Nordrhein-Westfalen, in Bonn lebender Mensch vom WDR in erster Linie empfangen habe. Und ich fand das immer super, dass das so eine Stunde Auszeit für mich war, in der mir irgendeine Geschichte erzählt wurde. Und zwar eben nicht sozusagen von einem Menschen vorgelesen, wie wir es heute vielleicht überwiegend als Hörbuch machen, sondern wirklich als Inszenierung mit Musiken, Geräuschen und verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich mag dieses Sujet immer noch und sehe ein wenig mit Bedauern, das darf ich auch sagen, dass das so langsam aus den öffentlich-rechtlichen Sendungen verschwindet. Ich will das jetzt gar nicht zu groß malen, aber es ist tatsächlich so, dass die regelmäßigen Hörspieltermine in den Kulturwellen sämtlicher ARD-Sender einfach leider immer kleiner werden.
Du verfolgst das jetzt, richtig, ne?
Also du ich verfolge das richtig und schreibe auch immerhin. Ich schreibe immerhin, wenn mal wieder ein Termin wegfällt. Es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, mein Gott, was sind wir für ein Land? Wir sind das Land der Dichter und Denker. Warum kommen keine Gespensterhörspiele mehr? Das wäre ja abgefahren. Aber ich finde, es gibt zu wenig Platz fürs Unterhaltungshörspiel. Und gerade jetzt, wo wir uns alle auf Podcasts werfen, wo wir wieder Lust haben auf das gesprochene Wort, tun die öffentlich-rechtlichen Hörspielabteilungen für mein Empfinden in den ARD-Sendern ein wenig zu wenig.
Du erzählst ja oft, dass du früher Fernsehzeitschriften mit Textmarkern durchgearbeitet hast. Vielleicht tust du das ja auch noch. Machst du das auch mit Radioseiten? Die gibt es ja eigentlich kaum noch. Also die hört zu, die hat auch schon nur noch ein sehr ausgedünntes Radioprogramm.
Das ist die einzige Zeitung, die es noch hat.
Aber viel weniger als früher. Früher war es ja relativ dick, jetzt ist es noch ziemlich zusammengeschrumpft.
Klar, als es damals eine Radiozeitung gab, wieder so in den 50er bis 70er Jahren, war das noch. Also ich glaube, dass das Radio der 50er, 60er Jahre oder frühen 60er Jahre eben noch einen anderen Impact auf die Leute hatte. Es gab eine Zeit, wo die Menschen tatsächlich das Radio als einzige Empfangsquelle zu Informationen genutzt haben und eben auch zur Unterhaltung, sowohl was Musik angeht, als auch was Sprache angeht. Ich glaube, dass die Kraft von einer Stimme damals noch etwas anderes war, als später, als das Fernsehen da war und der Schauspieler immer mit der Stimme verbunden war, die man möglicherweise schon kannte. Und heute klingen Hörspiele meistens so, weil sie hochtechnisiert in Studios zusammengefahren werden, wie die akustische Spur eines Hollywood-Films. Und das ist bei den Hörspielen, die wir präsentieren in unserem kleinen Kein-Mucks-Podcast, mit Sicherheit noch ganz anders. Denn da kommen die Stimmen aus der Tradition des Radio-Theaters.
Ja, da wird ja viel mit Türen geknallt. Da gibt es wirklich viele Klischees und Stereotypen. Das ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hättest du eigentlich gerne in den 50er, 60er Jahren gelebt?
Auf gar keinen Fall.
Gäbe es für dich eine Beam-Möglichkeit? Was würdest du wählen? Eher Zukunft oder Vergangenheit?
Nee, ich glaube, ich würde gerne in der Gegenwart bleiben. Ich finde es spannend, dass uns die Geschichten und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler von damals über diese Hörspiele beispielsweise noch immer was zu erzählen haben. Aber in die Zeit, glaube ich, möchte ich auf gar keinen Fall. Nee.
Und da bleiben wir jetzt mal hübsch und auch zusammen und sehr schön hier in der Gegenwart in der Radiorealität von Bremen 2. Wobei wir ja auch gleichzeitig schon in der 7. Podcast-Dimension schweben. Das muss man ja heute immer alles mitdenken. Da gibt es nämlich kein Heute und Morgen. Also taumeln wir doch zusammen durch Raum und Zeit. Mal hören, wo wir gleich landen. Mit unserem Gast in der Gesprächszeit, Bastian Pastewka, sind wir über ein langes Smartphone-Kabel verbunden. Das haben wir hier in der Steckdose bei uns und das reicht tatsächlich bis nach Köln. Dort produzierst du für Radio Bremen nämlich die Hörspiel-Podcast-Reihe Kein Mucks. Unter Scrabble-Spielern gilt Mucks übrigens als ein Wort, bei dem Uneinigkeit besteht, ob es überhaupt gültig ist. Spielst du Scrabble?
Ja, es ist immer sehr schön, wenn man irgendwie es schafft, Matchbox, Feuerwehrleiterwagen zu legen und das auch noch auf dem Feld mit Verdreifachungswert, aber es ist mir selten gelungen. Ja. Ja, das Wort Mucks gibt's wahrscheinlich gar nicht und man fragt sich auch immer, warum heißt es nicht keinen Mucks?
Ja,
aber tatsächlich finde ich, kein Mucks ist irgendwie eine bessere Gangstersprache. Absolut. Wir haben ein Hörspiel dabei, das kommt auch direkt am Anfang, am 5.7. bei Bremen 2, das heißt Poker. Und da sagt ein Schurke, der einen anderen Schurken in einen Kleiderschrank sperren wird, kurz vorher noch: Lassen Sie den Zimt, los in den Schrank. Das hat mir sehr gefallen. Niemand sagt mir den Satz, lassen Sie den Zimt, oder? Der ist
lassen Sie den Zimt?
Lassen Sie den Zimt, los in den Schrank.
Aber das ist doch ein Code wahrscheinlich für irgendetwas.
Ja, für lassen Sie den Quatsch oder so. Aber damals hieß es, lassen Sie den Zimt, los in den Schrank. Der Schurke, der mir eine Waffe entgegenhält und diesen Satz sagt, den lache ich aus.
Sehr schön. Wenn du mit Podcast-Hören aufgewachsen wärst, also früher schon dieses Riesenangebot an Hörspielen und Features und Gesprächen und Interviews im Netz gehabt hättest, wäre ja vielleicht auch ein anderer Mensch aus dir geworden, oder? Denkst du manchmal darüber nach, wie das die Hörgewohnheiten heute auch verändert hat?
Ja, und ich finde es ehrlich gesagt ganz spannend, dass sich über diese vielen Podcasts und also Informationen einfach jetzt viel schneller eben auf dem Audioweg wieder verbreiten. Wir haben doch vor 10, 15 Jahren haben wir doch noch über das Radio meistens als Dudelfunk gelästert und gesagt, mein Gott, immer nur die neuesten Charterfolge rauf und runter gespielt. Es ist einfach alles so langweilig und nur Gewinnspiele und nur Eile und nur Hektik. Das gibt es ja auch noch. Aber ich habe das Gefühl, der Trend geht wieder zurück zum gesprochenen Wort.
Ich liebe ja Podcasting, aber ich spüre auch als Hörerin immer den Thrill einer live ausgestrahlten Radiosendung. Ich weiß, das ist vielleicht albern und dieses Geständnis macht auch alt. Das verraten die Falten um die Ohren. Ich höre jetzt kein Aber, du doch nicht oder so. Aber wie geht dir das? Bist du schon voll 2020 unterwegs? Also ist live
Nein,
nicht mehr gleich live?
Das kann ich ausschließen. Ja, live ist immer toll. Also die meisten Podcasts, wo sich, sagen wir mal, zwei junge Komödianten zusammenfinden und miteinander plaudern, die laufen ja letztlich live on tape. Ne? Also man merkt, die setzen nicht ab, sondern die sprechen durch. Ich gebe aber auch zu, dass mir manches ein bisschen zu viel Verpackung ist und dass erstmal die erste Minute eines Podcasts darauf verschwendet wird, dass die beiden überhaupt klären, ob sie sich gegenseitig hören können. Und dann merkt man, sie haben sich nichts füreinander ausgedacht. Ja, dann fang du doch mal an. Ach nee, ich dachte, du fängst an. Manchmal braucht mir das ein bisschen zu lange, das gebe ich auch zu. Bei unserem Podcast ist es nicht so. Also wir versuchen sehr, sehr schnell zu sein. Wir haben ja auch kaum Möglichkeiten. Wir präsentieren letztlich ja nur ein Hörspiel. Aber ich merke es inzwischen auch, wenn ich eine lange Autofahrt vor mir habe, dann freue ich mich über den einen oder anderen Podcast und dann finde ich es auch super, wenn die Protagonisten da einfach so aus dem Bauch herausreden.
Wir waren ja vorhin schon mal in deinem Kinderzimmer. Das lag in Bonn, genauer im Ortsteil Ippendorf. Ippendorf, ja. Laut Wikipedia, am Rande des Kottenforstes gelegen und im Westen schlängelt sich der Katzenlochbach.
Am Rande des Todes. Da müsste stehen, am Rande des Todes.
Das klingt total idyllisch. Warst du eigentlich nicht nur ein Fernsehfreak und Hörspiel-Nerd, sondern auch ein Junge, der durch Felder und Wiesen tobte, Räuber und Gendarmen spielte, auf Bäume kletterte?
Ja, tatsächlich. Und das war da auch sehr möglich. Also Ippendorf ist tatsächlich sehr in den Höhenlagen von Bonn. Man guckt von oben auf das Tal, auf das Rheintal. Man sieht auf der anderen Seite den schönen Drachenfels und das Siebengebirge. Also das ist da oben schon recht idyllisch, auch wenn es sehr, sehr viele Reihenhaussiedlungen da gab, wo ich gelebt habe damals. Das Katzenlochbachtal war tatsächlich nicht ungefährlich, weil es gab dort unfassbar viele Unfälle damals, weil es eine enge Serpentine war. Das war so ein bisschen ein verwunschener Ort. Aber tatsächlich bin ich damals mit meinem Fahrrad da immer rauf und runter gefahren und es gab so Schrebergartensiedlungen, da ist man durchgeknattert und so. Ich hatte eine super idyllische Kindheit.
Kajol,
klingt
oder?
Ich bin da durchgerappelt, würde der Rheinländer sagen. Ja, genau.
Hattest du eigentlich, um deinen Fernseh- und Radioleidenschaften nachzugehen, auch die volle technische Ausrüstung, Plattenspieler, Kassettenrekorder mit Doppeldeck, eigener Fernseher, alles da?
Alles, was man sich so langsam leisten konnte. Beim Videorekorder haben meine Eltern leider sehr, sehr lange gestreikt. Deshalb hat es etwas gebraucht. Ich musste volljährig werden, um einen zu haben. Aber tatsächlich hatte ich einen typischen Radiorekorder mit zwei Tape-Decks drin. Da hat man sozusagen im Idealfall Kassetten überspielen können. Das war schon ein wahnsinniger Fortschritt im Jahre 1986. Aber Doppel-Tape-Deck-Rekorder hatten immer den Nachteil, dass nur das eine Deck richtig gut war und das andere technisch nicht ganz so ausgereift.
Stimmt.
Da rattelte die Kassette immer so ein bisschen und man merkte sehr schnell, dass bei einer Kopie die Musik plötzlich ein bisschen schneller lief, als man eigentlich wollte, weil natürlich das Band langsamer lief und die linke Kopie deshalb nicht so gut war. Also ich wusste, ob ich von links nach rechts oder rechts nach links überspielt habe. Das konnte ich damals hören.
Sag mal, die schlimmste Strafe war sicher Fernsehverbot dann. Hast du das oft bekommen?
Ja, aber nur, weil ich natürlich alles gucken wollte. Meine Eltern haben halt sehr darauf geachtet, dass ich nicht zu viel gucke. Und dann muss man natürlich dann irgendwelche Tricks anwenden, wie dass man bei Freunden guckt oder bei der Oma oder so etwas. Mich hat Fernsehen immer fasziniert, und zwar wegen der Leute, wegen der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich wollte unglaublich viel sehen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, kein Buch gelesen, außer Tick, Trick und Track räumen auf oder sowas, fällt mir gerade ein, maximal. Aber ich wollte immer mir Geschichten erzählen lassen. Ich wollte immer ins Kino gehen. Ich wollte immer sehen, erleben. Und ich wollte auch immer Drehbücher schreiben für mich. Und das durfte ich dann ja eines Tages auch tun. Wobei ich kein guter Autor bin, ganz sicher.
Um mal dich nicht nur so als Nerd darzustellen, du hast ein Klavier bekommen zum 9. Geburtstag. War es die Faszination, die das Instrument auf dich ausgeübt hat, oder gab es jemanden, den du bewundert hast, also Richard Kleidermann oder so wolltest du sein?
Richard Kleidermann war natürlich mein Mick Jagger in dieser Zeit, eindeutig. Ne? Träumereien 2 war, glaube ich, die erste Kassette, die ich geschenkt bekommen habe. Das war aber nicht der Grund. Nee, ich glaube, ich konnte mich an meinem tollen Klavier, was ich auch immer noch habe in meiner Berliner Wohnung mittlerweile, da konnte ich mich dran austoben. Also das war mein Reich, und ich habe natürlich die man hätte gesagt fast Stummtaste, aber es gibt in der Mitte ja immer dieses eine Pedal, wo dann sozusagen die Dämpfungstaste. Und dann habe ich da so rauf und runter gespielt. Ich konnte nie gut Noten lesen. Ich habe sehr viel versucht, übers Gehör zu machen. Aber ich bin, das muss man leider wirklich sagen, kein guter Musiker. Ich wäre gerne ein guter Musiker. Ich verehre Pianisten wie Oscar Peterson und andere Jazz-Leute wie Errol Garner und so. Aber ich kann es dann leider einfach nicht gut genug.
Du hattest aber auch Schauspielambitionen, nämlich seit deinem Schultheaterauftritt als Zirkusdirektor in Friedrich Dürrenmatts Herkules und der Stall des Augias. Hast du das mal ernsthaft verfolgt? Also hast du dich mal an Schauspielschulen beworben?
Nein. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie gemacht habe, aber es hat mit einer gewissen Borniertheit zu tun oder eben damit, dass ich auch damals schon versucht habe, so eine Rolle wie die eines Zirkusdirektors dann eben sofort für eine komödiantische Überhöhung zu benutzen oder gar auszunutzen, weil die Rolle hat eigentlich nichts Besonderes. Aber ein Zirkusdirektor darf natürlich viel tun. Das durfte er auch in diesem Stück, und das war von meiner Deutschlehrerin auch genauso gewollt, die damals das Theaterstück mit uns inszeniert hat. Man fängt da natürlich an sich so zu entdecken, dass man möglicherweise komödiantische Gene in sich trägt, und das spielt man dann aus und probiert und macht, unabhängig vom zentralen Nervensystem, weil man ja nichts zu verlieren hat. Das ist sicherlich nicht immer gut, aber es war eben ein Einstieg in den späteren Beruf des angehenden Entertainers.
Du bist ja nun mit Bremen auf ewig verbunden, nämlich durch das Radio Bremen Hörspielarchiv. Das wird dir niemand mehr nehmen können, diese Verbindung.
Das ist was fürs Leben. Fantastisch.
Verbindet dich eigentlich sonst noch irgendwas mit unserer Gegend? Also gab es Familienurlaube an der Nordsee oder wart ihr eher so eine wunderbare Wanderurlaubfamilie?
Nein, ich habe tatsächlich Bremen das erste Mal kennengelernt, als es die freundliche Anfrage gab im Jahre 2008, aus den Klassikerfolgen von Dickie Dick Dickens nochmal ein Remake der verloren gegangenen ersten Staffel aus den 60er Jahren. Da gab es 13 Folgen, die damals verschütt gegangen sind, und die sollten nochmal neu aufgenommen werden. Und ich wurde zusammen mit Jürgen Thormann, der diese Rolle schon 1960 gespielt habe, als sein zweiter Erzähler zusammen aufgenommen. Und zu dieser Zeit war ich das erste Mal in Bremen, als dieses Hörspiel dann zum ersten Mal produziert wurde. Und seitdem bin ich erst häufig in Bremen gewesen. Manchmal zum Auftreten, manchmal, weil wir beide schon mal eine Sendung zusammen gemacht haben. Aber tatsächlich verbindet mich mit der Stadt sonst leider viel zu wenig.
Aber einen Kurs mit Michelle Hunzinger, den hast du doch auch in Bremen absolviert.
Richtig, das war Wetten, dass in Bremen, das war 2011.
Das wurde ja, unterschlagen. Stimmt.
Nein, aber man muss eins wissen, ich durfte ein paar Mal bei Wetten, dass zu Gast sein unter Gottschalks Zeiten, das war toll, aber man bringt diese Sendung nie mit der jeweiligen Stadt zusammen, in der man ist, weil man ja meistens in irgendeiner großen Halle ist. Ich glaube, es war damals die Weserhalle, und die ist halt ja relativ weit weg, und ich meine auch da...
Die Weserhalle in Bremen?
Ich meine, die wäre das gewesen, oder? Gibt es da keine?
Ich weiß, du hast Michelle Hunzinger zu tief in die Augen geguckt. Wir wollen gar nicht mehr drüber reden, wir werden nach einer kleinen musikalischen Rast weiter wandern in die nächste Runde der Gesprächszeit.
Schnell,
und da geht es dann um
weiter.
Drei Freunde und deren Sommer nach dem Abitur. Zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist Bastian Pastewka. Wir freuen uns aber auch über jede und jeden, der dieses Gespräch im Podcast hört, natürlich. Vom Hören kommen wir jetzt zum Sehen. Heute Abend läuft nämlich im ZDF ein Film mit dir, der aber auch noch eine Weile in der ZDF-Mediathek abrufbar sein wird. Der Sommer nach dem Abitur. Ein Roadmovie dreier Freunde, die nach vielen Jahren etwas nachholen wollen, was sie damals, nämlich nach dem Abi, nicht mehr geschafft haben, auf ein Konzert der Lieblingsband Madness zu gehen. Paul, Ole und Alex, gespielt von Hans Löw, Fabian Busch und dir, treffen sich nach so über 20 Jahren wieder. Und Paul ist so ein liebenswerter Schlawiner, der lange keinen Mucks sagt, was er verbockt hat nämlich. Also darüber sagt er keinen Mucks. Ole ist so der unscheinbare Kumpel, der aber erfolgreiche Bestseller schreibt wie Buddha an der Börse. Und du bist ja, der tablettensüchtige Pharmareferent Alex. Ein Mann mit welchen Eigenschaften noch?
Keinen. Er hat keine. Das ist toll. Er ist ohne Eigenschaften auf die Welt gekommen, hat keine Persönlichkeit und ist aus diesem Grund natürlich nichts anderes geworden als Lobbyist. Das heißt, er arbeitet für die Pharmaindustrie und vertickt da irgendwie Tabletten. Und wir merken, wie du richtig schon gesagt hast, dass er offenbar selber auch welche braucht, um irgendwas in sich abzutöten. Die drei Freunde treffen sich nach langer Zeit wieder, weil sie denken, wir machen eine große, große Reise von Niedersachsen bis in den Bayerischen Wald, weil da gibt's ein tolles Festival und da wird Madness, unsere Lieblingsband, wieder auftreten. Und sie fahren dahin und stellen fest, die Masken fallen, sie haben sich sehr lange nicht gesehen. Es gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum sie sich so lange nicht gesehen haben und warum sie vor allem diese Abiturfahrt vor 20 Jahren oder 30 Jahren, als sie Abi gemacht haben, eben nicht gemacht haben. Das ist die Geschichte, also ein Roadmovie für drei Personen.
Und der Film beginnt damit, dass du deinen Alu-Koffer, natürlich einen Alu-Koffer packst, die Klamotten kommen in solche Plastikbeutel und alles deutet da auf so einen leicht zwanghaften Charakter hin. Und das Eigenheim, das du dann verlässt, das ist groß und schön und liegt erstaunlicherweise zwischen der Hanse und der Weserstraße. Und das amtliche Autokennzeichen deines stattlichen Wagens, mit dem du vom Hof fährst, beginnt mit DEL für Delmenhorst. Habt ihr nicht in Berlin und Umgebung gedreht, sondern hier?
Nein, wir waren tatsächlich leider nicht in Bremen, aber wir haben erzählt, er wohnt in Bremen. Und aus diesem Grund haben wir dieses Delmenhorster-Kennzeichen gemacht. Aber ich glaube, wir haben das gedreht in Frohnau in Berlin.
Dein Sommer nach dem Abitur 1991 war, glaube ich, schon mit deinem Zivildienst verplant, den du an der Uniklinik Bonn absolviert hast, so als Blutkonservenfahrer. War das eine gute Zivi-Stelle?
Ja, das war eine super Zivi-Stelle. Es war für mich das größte Glück. Ich habe nach dem Abitur entschieden, sofort den Zivildienst hinter mich zu bringen, der damals ja noch verpflichtend war und 15 Monate lang ging. Und ich fuhr Blut in einem geschlossenen Klinikkomplex in Bonn durch die Gegend, also von der Blutbank zu jeweiligen Stationen. Die Klinikleitung hatte uns leider ein wenig zu wenig Transportmittel zur Verfügung gestellt und auch nur ein komisches Klapprad. Und es gab zu wenig Kühltaschen und deshalb wurde ein Ersatz geschaffen. In der Bonner Innenstadt gab es ein lustiges kleines Spielwarengeschäft und von dem kamen die Kühltaschen. Auf meiner Action-Super-Kühltasche stand Pumuckl drauf. Natürlich. Also es war toll. Ich glaube, jemand anders hatte noch Bibi Blocksberg oder so. Wir waren eine Schicht von 6 Leuten.
Also sehr ernstzunehmende Charaktere wahrscheinlich in eurem Auftreten
Ne? Natürlich. Wir hatten keine Schutzwesten, kein nichts, kein gar nichts, aber wir waren halt die Pumuckl-Fraktion.
Das deckt sich ja, also deine Tätigkeit damals, ein bisschen mit Alex nach Abi-Sommer. Der hat, wird behauptet, ein Praktikum in der Apotheke seines Onkels gemacht. Hans Löw als Paul war Zelten gefahren, mit einer Frau natürlich. Und die Rollen, die sind schon sehr auf euch zugeschnitten, hat man das Gefühl. Und was dich angeht, sogar bis zur Band, um die es sich dreht, die britische Ska-Kultband Madness, die hast du, glaube ich, sogar mal kennengelernt. Die haben nämlich auch Musik für deine Edgar Wallace-Parodien Der Wichser gemacht.
Exakt, 2007 war das. Das war unglaublich. Der größte lebende Madness-Fan auf der ganzen Welt ist ja mein alter Freund Olli Kalkofe. Und wir spielten ja zusammen in den Edgar-Wallace-Parodie-Wichser-Filmen. Also ich spielte Inspektor Very Long und er ist ja Chief Inspector Even Longer. Genau, also Very und Even haben wir uns immer genannt in den Filmen. Und als kleine Parodie auf diese bekloppten Edgar-Wallace-Filme aus den 60er Jahren. Und wir merkten, dass wir es nicht schaffen, einen Film zu machen, in dem nicht auch ein bisschen Musik von Madness dabei ist. Und tatsächlich hat Olli Kalkofe es höchst selbst geschafft, einen Kontakt zur Band Madness, zur echten Band Madness herzustellen. Und so durften wir zusammen in einem Musikvideo von der Band Madness mitspielen. Und dieser Song hat dann auch in unserem Film, damals war es Neues vom Wichser, Verwendung gefunden. Also da gab es eine ganz kurze Connection. In unserem jetzigen Film Sommer nach dem Abitur ist Madness leider nicht zu sehen, aber permanent zu hören. Alle großen Hits sind als Soundtrack drin.
Großartig. Also ein Roadmovie stimmt, aber so ein bisschen auch Roadmovie to Hell. Also weil die drei stellen auch fest, dass viel passiert ist in den Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben, dass man sich sehr verändert hat und dass man eigentlich auch damals schon ganz schön genervt war voneinander. Das haut man sich so gegenseitig immer um die Ohren und im großen Showdown, da geht's nochmal richtig rund. Und da fällt, glaube ich, auch einmal der Satz, wir sind Freunde, mit mögen hat das nicht viel zu tun. Kannst du damit was anfangen?
Das war der Satz, der mich in dieses Projekt reingezogen hat. Ich kenne den Autor des Skripts von Der Sommer nach dem Abitur, mit dem hatte ich schon mal ein Projekt gemacht. Und der sagte mir, er möchte die Geschichte einer alten, traditionellen Männerfreundschaft erzählen. Drei Jungs, die Abitur gemacht haben. Und der Satz, der zentrale Satz ist, wir sind Freunde, das hat mit mögen nichts zu tun. Das hat mir sehr gefallen. Weil natürlich haben viele Freunde aus der Vergangenheit, mit denen sie etwas verbinden, mit denen sie möglicherweise lange die Schulbank gedrückt haben. Aber diese Freundschaften gäbe es möglicherweise nicht, wenn man nicht diese lange gemeinsame Kinder-Teenager-Zeit miteinander verbracht hätte.
Weißt du was, ich glaube, das klingt so ein bisschen nach einer typischen jungen Freundschaft. Mädchen und Frauen müssen sich immer ganz doll lieb haben, möglichst deckungsgleich ticken, damit die Freundinnenschaft hält. Ist das auch deine Beobachtung?
Ja, natürlich. Die Mädchen oder sagen wir mal Frauen sagen sich ja auch alles offen. Die sind ja auch ziegig miteinander. Die sagen ja auch, mit der spreche ich jetzt 5 Jahre nicht. So etwas machen Männer weniger. Und diese 3 Jungs, Paul, Ole und Alex in unserem Film, schon mal gar nicht. Die sprechen ja nichts offen an. Die kommen zusammen, freuen sich, dass sie wieder gemeinsam eine Madness-Kassette in ihren 1er-Golf stecken, mit dem sie durch die Straßen fahren, und tun so, als seien sie noch mal 18 oder 19 Jahre alt. Und das ist natürlich ein Lebenskonzept, was man nicht unbedingt ins Jahre 2020 transponieren kann. Und deshalb scheitert diese Freundschaft ja auch sehr schnell, wie wir sehen, daran, dass die sich einfach nicht miteinander ausgetauscht haben. Und sie müssen es jetzt, weil die Nöte im Laufe der Geschichte dann doch immer größer werden. Und daraus nimmt der Film seine Komik.
Hattest du eigentlich ein Abiball?
Ja, mein Abiball war im Jahre 1991, und da ich in Bonn Abitur gemacht habe, da habe ich auch gelebt und meine Schulzeit gehabt, hatte ich ein bisschen Pech, weil auf unserem Abiturball ist sehr wenig Stimmung gewesen, und das hatte einen historischen Grund. Kurz vor unserem Abiturball war der Hauptstadtbeschluss. Es war klar, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt sein würde. Oh. Man hatte fest damit gerechnet, dass das Leben lang so bleibt. Das wiedervereinigte Deutschland, ich bin ja 89, 90, 91, also genau in den Wendejahren bin ich an der sogenannten Oberstufe gewesen, habe mein Abitur gemacht in Bonn, und alle dachten, ja gut, diese Berlin-Idee, das machen die jetzt mal so, die Politiker, aber Berlin wird doch niemals Hauptstadt werden. Das kann doch ja nicht sein. Unser Bonn muss Bonn bleiben, das geht doch ja nicht anders. So wurde in Bonn gesprochen, und wir anderen haben aber gedacht, nee, da könnte was kommen. Aber viele waren wahnsinnig enttäuscht, weil tatsächlich ein paar wenige Tage vorher der Hauptstadtbeschluss war und wir wussten, okay, Bonn wird sich verändern. Und deshalb war schlechte Stimmung auf unserem Abiturball, weil sich viele gesagt haben, das wird nie wieder so sein wie früher. Wir sind alle kaputt, die ganzen Geschäfte, das wird nicht mehr. Wenn die Regierung weggeht, was bleibt denn dann noch? Man muss sagen, Bonn ist nach wie vor eine tolle, wunderschöne Stadt, auch eine Studentenstadt, die sich immer wieder selbst verjüngt und belebt. Deshalb bin ich auch sehr glücklich, dort immer noch zwischendurch zu sein. Ich lebe nicht mehr dort, aber so schlimm ist es dann doch nicht gekommen.
Warst du vorher in der Tanzschule? Das machte man doch, um beim Abiball dann die Füße auch beim Walzer voneinander zu kriegen.
Ja, ich war, glaube ich, mal 2 Semester in einer Tanzschule, ja, in einer sehr berühmten Bonner Tanzschule, aber ich habe doch zu wenig gelernt, als dass es, sagen wir mal, für Let's Dance reichen würde. Aber ich werde auch zur Sicherheit nicht gefragt. Und dabei bleibt es auch.
Du hast also nach dem Abi Zivildienst gemacht, dann hast du auch ein Studium begonnen, Germanistik, Soziologie. Du hast das dann ja abgebrochen. Wie haben deine Eltern eigentlich darauf reagiert?
Meine Eltern haben super reagiert. Ich hatte immer Glück mit meinen Eltern zu jeder Zeit, weil die das immer alles unterstützt haben, was ich gemacht habe, weil sie gemerkt haben, der spinnt, aber irgendwie kommt er voran. Und das war mein großes Glück. Ich habe auch viel Mist gebaut, viele Fehlentscheidungen getroffen und ärgere mich, wie gesagt, dass ich mit Musik nicht weitergemacht habe, was mich eine Zeit lang sehr, sehr beschäftigt hat. Aber mich auf die Bühne zu stellen oder sagen wir mal überall im Köln-Bonner Raum zunächst, als ich jung war, so 17, 18, 19, erstmal überall aufzutreten, wo man mich ließ, und sei es nur mit einem Halbsatz in einem Kindertheaterstück, das habe ich natürlich erstmal alles gemacht, um es zu machen. Und daran hing mein Herz, und das war meine Leidenschaft.
Es ist ja immer ganz gut, so Pläne B bis Z vielleicht in der Tasche zu haben, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat im Leben. Und du hast ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, jetzt ist Sabbatical, aber gärt da irgendwas? Hast du irgendwelche Pläne fürs Fernsehen? Sieht man dich demnächst auf dem Traumschiff, so wie Harald Schmidt vielleicht?
Das wäre eine schöne Idee in jedem Fall, aber nein, ich habe das ehrlich gesagt gerade alles offensiv unterbunden, und zwar nicht aus irgendeiner Form von Ablehnung oder Zurückweisung oder Lust, etwas anderes zu machen, sondern ich möchte mal wieder gucken, was machen die anderen. Ich möchte wieder ins Theater gehen, ich möchte wieder Filme gucken, die ich alle verpasst habe in der langen Zeit. Das klingt jetzt sehr vermessen und vielleicht glaubt man mir das auch nicht, aber tatsächlich war die Serie Pastewka, die Sitcom, für mich wesensbestimmt. Das war mein Baby, mit dem bin ich morgens aufgestanden und abends zu Bett gegangen. Wir haben daran sehr viel rumgefummelt, sehr viel geschrieben, sehr viel gedreht, und ich bin zu vielem anderen nicht gekommen, und ich wollte das in diesem Jahr ehrlich gesagt gerne nachholen.
Naja, und du hast ja ein neues Baby in die Welt gesetzt, nämlich die wunderbare Serie Kein Mucks. Ab dem 2. Juli stehen deine Podcast-Folgen zur Verfügung. Jeden Donnerstag gibt es eine neue. Bis Weihnachten macht 1037 Folgen. Und ab 5. Juli ist das ja auch im Radio zu hören. Ihr großer Mann im Ohr war Bastian Pastewka. Bastian, danke dir sehr. Und Milliarden Hörer wünschen wir dir für deine Keine Müchse.
Große Freude.
Katrin Krämer sagt danke und tschüss.
Ich sage auch danke. Danke, Katrin. Tschüss.